Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vielen Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine smarten und gut aussehenden Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es um ein weiteres Werk von unserem Freund Friedrich Hayek, der tatsächlich am 8. seinen Geburtstag hatte. Natürlich ist der Gute nicht mehr unter uns, aber ein Letter Trivia nicht andersweitig. Und zwar geht es heute um eines seiner Essays, nämlich Why I'm Not a Conservative, wieso ich kein Konservativer bin. Das Ganze erschien hier in diesem Buch, Constitution of Liberty, als der Epilog, als das Nachwort. Ich habe das vor kurzem gelesen, fand das sehr, sehr anregend vom Gedanken. Und tatsächlich, was mir, als ich den Titel gelesen habe, damals gar nicht aufgefallen ist, nur als ich dann das nachgehende Werk, was er, glaube ich, 20 Jahre später geschrieben hat, Law, Liberty and Legislation, angefangen habe zu lesen, wo er das dann nochmal sagt, Constitution of Liberty, die Verfassung der Freiheit. Na, es geht nicht nur um die Verfassung im Sinne von irgendwelche Regeln, die aufgeschrieben werden, sondern es geht um die tatsächliche Verfassung. In welcher Verfassung befindet sich denn die Freiheit? Und im Rahmen dessen diskutiert er eben die jeweiligen politischen Spektren und unter anderem auch den Konservatismus. Ja, wir haben ja auch schon recht viel über den Konservatismus gesprochen, hatten da auch schon die eine oder andere Folge zu dediziert. Und einer der interessanten Ideen, die Hayek hier aufwirft und ich glaube, die auch bei uns tendenziell aufkommen, aber die ich trotzdem sehr, sehr frisch finde, ist, er sagt eben, okay, ich habe jetzt irgendwie hier drüber geredet, Regeln sind wichtig, Institutionen sind wichtig, ja, im Rahmen des Buches. Und es sind ja eigentlich tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken, die man eher mit dem Konservatismus und konservativen Gedankengut in Verbindung bringen würde, sagen, wir brauchen irgendwie starke Regeln, wir brauchen eine Organisation, die gut durchgreifen kann und so weiter. Aber es ist tatsächlich nicht das, was er meint. Und im Rahmen dieses Essays geht er eben darauf ein, dass er als klassisch Liberaler, heutzutage will man fast schon sagen Libertärer, wie er denn dieser politischen Strömung gegenübergeht und oder diesem Gedankengut. Und er sagt halt eben, an sich bin ich kein Konservativer, obwohl ich gezwungen bin, mit eben diesen Leuten in unserem aktuellen politischen System zu stimmen. Ja, also es geht halt beispielsweise darum, es gibt gewisse politische Entscheidungen, ja, haben wir jetzt halt mehr Macht des Staates in die privaten Machenschaften der jeweiligen Personen einzugreifen oder eher weniger. Und der Konservative würde tendenziell dann hier eben mit dem liberalen, schrägstrich klassisch liberalen, schrägstrich libertären stimmen. Und dementsprechend hat es eben den Anschein, als dass der Libertäre eben auch an sich eher ein Konservativer ist. Und er gibt halt eben hier wieder, wieso das nicht so ist. Ja, sorry für das ganze lange Intro. Ich glaube, das ist einfach ganz gut, den Kontext zu haben. Denn einer der Fragen, die ich eben, oder einer der Aussagen, die ich eben sehr, sehr denkanregend fand, war eben zu sagen, dass laut Hayek die Konservativen eigentlich keine wirkliche Policy haben. Die Konservativen, laut ihm, wollen eigentlich nur den Fortschritt oder den politischen Wandel, wie er besteht, verlangsamen. Ja, sie wollen eigentlich das, was abgeht, nur in langsamer. Und laut ihm ist das, was abgeht, man muss dazu sagen, das ganze Buch geschrieben in den oder rausgekommen 1960ern, laut ihm, das ist jetzt halt mehr oder weniger polemisch, eben Sozialismus. Bedeutend eben die Ausweitung der Kapazitäten des Staates auf sehr, sehr viele Bereiche, Lebensbereiche des Privatindividuums. Und er sagt halt eben, na, im Prinzip wollen die Konservativen genau das Gleiche wie die Progressiven, die Sozialisten in seinen Worten, nur halt eben langsamer. Und wenn ich beispielsweise nun mal zurückdenke auf ja, bei die letzten Bundestagswahlen oder auch was in den letzten 20 Jahren innerhalb dieses Landes oder auch in anderen Ländern abgegangen ist, muss ich sagen, irgendwo hat er recht.
Ja, guter Punkt. Also Hayek hat eigentlich in seinem Essay den deutschen Lipcon sozusagen vorhergesagt, also den modernen Friedrich Merz angekündigt. Und das hat er sehr schön gemacht, aber leicht verwirrend geschrieben, weil am Anfang, du hast ja gesagt, geht er auf die verschiedenen politischen Strömungen ein und zeichnet da ein Dreiecksmodell, dass du halt am einen Ende des Spektrums hast du den Konservatismus, am anderen Ende den Progressivismus oder für ihn halt den Sozialismus, was man jetzt, glaube ich, hier synonym setzen könnte. Und dann macht er aber halt Illuminati, der noch eine weitere Ebene in diesem Spektrum auf, nämlich den Liberalismus, so wie er ihn versteht, also den, was man heute unter Libertär wahrscheinlich verstehen würde, wie du schon richtig eingeleitet hast. Und er setzt dem diesen beiden Strömungen nochmal entgegen. Und gleich im nächsten Atemzug erklärt er uns dann, warum es eigentlich keinen Konservatismus gibt in seinem Essay, weil der Progressivismus zieht extrem in eine Richtung und der Konservatismus hängt eigentlich nur als Bremsklotz hinten dran und sagt so, ja, komm, mach mal nicht, wir bleiben erstmal bei dem, was wir kennen. Und dann gewöhnt er sich so langsam an die Ideen und Vorschläge der Progressiven und dann ist es das Neue, was man schon kennt. Und dann sagt er, ja, aber jetzt bleiben wir hierbei. Und dann ziehen sie noch weiter und dann sagt er, ja, okay, aber jetzt bleiben wir hierbei. Und dann geht das immer so weiter und er setzt den Fortschritt eigentlich immer nur ganz leicht zurück, bewegt sich aber immer in genau dieselbe Richtung wie der Progressivismus. Deswegen sind auch konservative Parteien im deutschen Politspektrum kaum wiederzuerkennen, wenn man sie auf einer Zeitskala irgendwie miteinander vergleicht. Also wenn man Positionen der Union vergleicht über ihr gesamtes Bestehen hinweg, dann sind sie von so einer ultrarechten Partei quasi immer weiter zu einer progressiven Partei avanciert. Aber dadurch, dass die progressiven Parteien immer noch weiter progressiv geworden sind, bleiben sie halt am selben Ende des Spektrums stehen. Also es ist quasi das klassische Verschieben des Overton-Fensters immer weiter in eine Richtung. Und dabei bleibt halt in Relation des Spektrums das Gleiche. Aber man befindet sich auf der Gesamtskala gesehen schon an einem ganz anderen Ende.
Ja, ich meine, ganz einfach gesprochen, Konservatismus kommt ja auch vom lateinischen conservare und das heißt ja so viel wie beibehalten, erhalten, eben dadurch nicht verändern. Und insoweit ist das ja auch semantisch sehr gut getroffen, wie Tom das gerade erklärt hat mit dem Bremsklotz. Ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, dass das bloße Bremsen oder Ausdünnen von Fortschritt an sich eigentlich meiner Meinung nach schon eine politische Agenda sein kann. Und ich denke, dass man auch so in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext dahingehend, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, durchaus davon profitieren kann, dass man so einen Bremsklotz hat. Also das klingt jetzt erstmal so extrem negativ zu sagen, ja, die einen ziehen da und die anderen bremsen nur. Aber ich glaube, im gesellschaftlichen Kontext müssen wir das Ganze von dieser Idee, dass irgendjemand einen Karren zieht, wegdenken und mehr dahin gehen, wie sich eine Gesellschaft entwickelt. Und da wissen wir ja aus der jüngeren, aber auch aus der älteren Vergangenheit, dass es durchaus immer wieder Phasen gab, in denen Gesellschaften auch ganz furchtbare Wendungen genommen haben. Und da würde man dann eigentlich auch hoffen, dass die Bremse der Konservatisten dann dazu führt, eben zu sagen, hey, wir kommen jetzt vielleicht nicht so stark in diese exzessiven Veränderungen rein. Und insofern würde ich sagen, hat es schon eine Legitimation irgendwo. Man muss natürlich berücksichtigen, und das ist ja auch ein Punkt, den Tom gerade mit den Parteien in Deutschland sehr gut ausgeführt hat, diese Art von Argumentation, dass man erstmal Fortschritt ausbremsen möchte, die sorgt natürlich manchmal für extreme Schizophrenien. Also das hat man jetzt, glaube ich, in der Bundestagswahl sehr, sehr gut gesehen, wo es ganz klar war, im Wahlkampf muss man da sagen, ja, wir ändern gar nichts und alles bleibt so, wie es ist und wir halten an den Gesetzen fest, die wir haben. Und direkt nach der Wahl kam dann der Punkt der Schuldenbremse. Ihr erinnert euch, wir haben auch Podcast dazu gemacht. Und letzten Endes, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, war das durchaus eine Entscheidung, die auch jetzt kommen musste. Also das war durchaus auch allen klar, dass die Schuldenbremse in irgendeiner Form reformiert werden muss, weil uns die Infrastruktur in dem Land einfach wegverrottet und wir müssen irgendwas machen. Und in dem Kontext, den wir jetzt insgesamt haben in unserem Land, ist es halt so, dass dieses Werkzeug, man kann jetzt sagen, ob es gut oder schlecht ist, dass es der Staat macht, aber das ist eben das Einzige, mit dem wir dieses Problem jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr dann überhaupt angehen können. Und da sieht man dann auch die Nachteile vielleicht vom Konservieren, dass man eben Systeme schafft, die sich irgendwann in Positionen manövrieren, in denen sie dann nur noch Auswege haben, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Und dann hat man so Situationen, wo man halt sagt, was ist jetzt das kleinste Übel? Und ich denke, das ist eigentlich für eine gesellschaftliche Entwicklung nicht so vorteilhaft, wenn man im politischen Kontext nur noch die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich das kleinste Übel? Und ich glaube, unser größtes Beispiel dafür sind natürlich die Amerikaner, die das mit ihrem Zwei-Parteien-System natürlich nochmal viel extremer abkriegen bei jeder Wahl, weil im Endeffekt bei uns in Deutschland kann man wenigstens zwischen sehr, sehr vielen Parteien wählen, die da immer zugelassen werden. Aber von denen, die dann auch tatsächlich in den Bundestag kommen, sagen wir mal, sind das so 5 bis 6 Kandidaten. Und das ist ja schon mal ganz, ganz, ganz was anderes als in Amerika, wo du halt wirklich nur Rot oder Blau hast. Und es gibt zwar unabhängige Kandidaten und es gibt auch eine Green Party in Amerika, aber die sind dann im Verhältnis einfach so klein, dass es keine Rolle spielt. Und ich glaube, da kommt man dann noch schneller in diese Situation, dass man sagt, okay, was ist jetzt das kleinste Übel? Und in der Hinsicht bin ich mir auch ziemlich sicher, wurde Donald Trump, der ja auch eher konservativer ist, ins Weiße Haus gewählt, weil viele Leute gedacht haben, okay, wir supporten ihn zwar nicht direkt, aber wir denken, dass Kamala Harris einfach noch schlimmer ist und noch mehr Schaden anrichtet als Donald Trump. Und das ist dann die Motivation gewesen, Donald Trump zu wählen. Und ich denke, dass solche Systeme, und das hat Hayek ja eigentlich da auch sehr gut aufgelegt, solche Systeme natürlich früher oder später in Schwierigkeiten kommen. Und was aber eigentlich auch erstaunlich ist, dass diese liberale Position immer weniger vertreten ist irgendwie. So, also in seiner Generation, Simon hat es gesagt, 1960ern, wo die Bücher entstanden sind, da war das irgendwie so, da gab es tatsächlich liberale Menschen, so die auch politischen Einfluss hatten. Man möge an Margaret Thatcher und Ronald Reagan denken, ohne dass man jetzt die politischen Programme irgendwie hier gut oder schlecht redet. Aber das waren Leute, die standen für zumindest im Teil für Ideen, wie Hayek sie auch hatte, die auch an der politischen Spitze ihrer jeweiligen Länder waren. Und jetzt mittlerweile gibt es das irgendwie gar nicht mehr. Also Donald Trump würde ich in keinster Weise als Liberalen bezeichnen. Und in England, da gab es jetzt so viele Präsidenten oder Ministerpräsidenten, ich weiß gar nicht mehr, wer gerade dran ist, muss ich ehrlich gestehen. Und in Frankreich, Österreich und so weiter sehen wir auch keine gescheite Regierungsbildung mehr, aber die Liberalen haben da ganz sicher auch nichts zu melden. Und in Deutschland gab es mal eine liberale Partei, die hatte die gelbe Farbe, die hat sich aber irgendwie jetzt auch selbst vernichtet und hat auch von dem, was noch übrig ist, mit liberalen Vorstellungen eigentlich nichts mehr zu tun. Also ziemlich schade eigentlich.
Da hast du vollkommen recht. Ich würde aber noch gerne nochmal einwerfen, und das ist auch so ein Kritikpunkt Hayeks, der sehr, sehr, sehr viel über Sprache nachgedacht hat und Semantik und wie wir gewisse Entwicklungen in Worte bringen und framen. Und beispielsweise war er ein sehr, sehr großer Gegner davon, deswegen sagt er, hatte das auch mal als den Sozialismus bezeichnet. Das ist nicht das Progressive, das ist nicht Fortschritt. Fortschritt hat immer so einen positiven Gedanken. Es klingt wie technologischer Fortschritt, es klingt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und jetzt haben wir hier irgendwie diese Konservativen und die möchten es einfach nur ausbremsen, so wie so ein Bremsklotz. Und wieso stellt ihr euch denn gegen Fortschritt? Das ist doch irgendwie, also an sich würde man denken, das ist doch irrational, das zu tun. Aber nicht für Hayek, denn er sagt halt eben, das ist nicht der Fortschritt, den man eigentlich haben möchte. Das ist nicht progressiv. Im Prinzip geht es darum, dass der Staat mehr Macht bekommt über das Individuum, egal in welcher Art und Weise. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, den er eben in seinem Essay aufgreift, ist zu sagen, an sich hat der Konservative kein Wahlprogramm. Ja, er sagt halt einfach nur, das, was die Sozialisten machen, nur ein langsamer. Wohingegen er als Liberaler sagt, nein, wir gehen eben in die andere Richtung. Wir sagen, wir möchten an sich weniger Staat, wir möchten mehr Freiheiten für das Individuum, und das klingt immer am Anfang so ungeordnet, tatsächlich gar nicht, wenn man beispielsweise sich hier mal mit diesem Schinken beschafft, Law, Legislation and Liberty, kriegt man einen ganz guten Einblick dahingehend, wie Hayek eigentlich die Organisation von der Gesellschaft sieht. Er sagt halt eben viel Privatrecht, was dann gehen muss, dass eben Gesetze entdeckt werden müssen und vor allem eben, dass der Mehrheitswille eingeschränkt werden muss. Ja, also wir hatten damals nach der Französischen Revolution, hatten wir uns gedacht, okay, jetzt liegt eben das Machtpotenzial in den Händen des Volkes und müssen wir es nicht mehr einschränken, wie wir es damals vielleicht bei einem Monarchen hatten oder bei einem Diktator. Das ist jetzt halt im im Rahmen der Mehrheit, was es abläuft. Aber genau das, sagt er, ist halt eben das Problem. Auch hier muss man eben den Mehrheitswillen einschränken und sogar sehr, sehr stark. Ja? Also laut ihm gibt es eigentlich fast kaum einen richtigen Anhaltspunkt für die Existenz eines Staates als solches, beziehungsweise wenn dann in einer sehr, sehr zurückgeschraubten Version. Also er ist jetzt halt kein Anarchist, die man ja auch unter den Libertären findet. Vielleicht würde man ihn als Minarchist, als Minimal State heutzutage bezeichnen in gewissen Kreisen. Aber das ist eben wichtig zu wissen für ihn. Es geht nicht darum zu sagen, wir haben jetzt hier Fortschritt, sondern für ihn ist es tatsächlich das große Übel, was verhindert werden muss. Ja, und deswegen sagt er auch, an sich sind die Konservativen, auch wenn beispielsweise die Liberalen, die Libertären tendenziell mit ihnen stimmen, weil es eigentlich darum geht, okay, wir wollen weniger Staat haben, wir wollen weniger Intervention. Die einen wollen das einfach so ein bisschen weniger schnell haben, die anderen wollen sozusagen in die andere Richtung gehen, ne? Wollen weniger Staat haben, weniger Intervention haben. Und er sagt halt, an sich ist der Konservative eigentlich ein Feind von neuen Ideen. Ja? Möchte einfach nicht haben. Und das so ein weiteres Argument, du hattest es vorhin angesprochen, dass wir gewisse Entwicklungen in der Geschichte haben, wo man eigentlich hätte sagen sollen, dass der Konservative immer gesagt hätte, Moment mal, ist es überhaupt das, was wir wollen? Ist es überhaupt eine Bewegung, die wir wollen? Und das Problem, was er eben hat, ist, er möchte sich gegen neue Entwicklungen stellen, neue Ideen. Und wenn wir jetzt halt beispielsweise mal Deutschland in den 30ern und den Jahren, die dazu, sag ich mal, aufgeführt haben, uns anschauen, da hatten wir auch sehr, sehr viele neue Ideen. Ne? Und zwar einfach eben im Rahmen der Ausweitung des Staates in eben eine Richtung. Ich würde jetzt halt immer sagen, dass was danach passiert ist, ist nicht weniger eine Ausweitung des Staates gewesen, tendenziell eher zu einem gleichen Grad, vielleicht mit einem anderen Geschmäckle, aber dazu nicht weniger. Und was er eben halt sagt, ist, dass der Konservative sich gegen neue Ideen sträubt. Und das Problem ist, dass Ideen halt international sind. Und das haben wir ja damals gesehen in der Ausweitung des Sozialismus. Das war ja eigentlich, was man ausrufen wollte, war den globalen Kommunismus, den globalen Sozialismus, dass es keine Ländergrenzen mehr gibt. Und dass man einfach nur noch eben die Arbeiterbewegung hat und dass eben alles, alle Means of Production, alle Mittel der Produktion sozialisiert werden. Und das halt über den ganzen Globus hinweg. Und eben dieser globale Charakter von Ideen führt laut Hayek, ich weiß jetzt halt nicht, ob das so 100% durchschlägt, aber führt halt eben für ihn dazu, dass tendenziell eine konservative Einschätzung oder Einstellung dazu führt, dass man eben eher zu nationalistischen Tendenzen kommt. Also sagt, okay, wir wollen uns abschirmen, wir wollen unsere Nation abschirmen von neuen Ideen, die uns irgendwie von dem abbringen würden, was wir aktuell gerade irgendwie am Laufen haben. Und laut ihm führt das dann eigentlich tendenziell mehr zu Nationalismus. Und wenn man das dann irgendwie durchdenken würde, vielleicht auch zum Nationalsozialismus, obwohl ich nicht weiß, ob ich so weit gehen würde.
Da würde ich jetzt schon stark gegen argumentieren, weil ich würde gerne zwei Punkte, die ihr beide jetzt aufgemacht habt, aufgreifen. Nämlich zum einen das Bild des Konservativen, der irgendwie versucht, den Fortschritt an sich so ein bisschen zu begrenzen und zu sagen so, boah, ich weiß nicht, ob das gut ist, bleiben wir erstmal bei den altbewährten Dingen. Und aber auch dem, der sagt, okay, wir wollen hier jetzt die Strukturen, die wir haben, nicht großartig ändern. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie so direkt in die Ausweitung des Staates gehen, sondern wir wollen erstmal das halten, wie es ist. Und genau das macht den Konservativen zum Feind eigentlich, also oder zum nicht zum Feind, sondern zum Gegenpol aller Lager. Also auch Hayek hat das ja gut erkannt, dass der Konservative nicht dieselben Positionen wie der liberalistische oder der Libertäre vertritt, obwohl sie sich oftmals politisch in der Realpolitik auf derselben Seite stehend finden, ist der Konservative ja eigentlich auch dem libertären Gedanken irgendwie entgegengestellt. Weil der libertäre Gedanke ist ja auch der an den, also nicht an den sozialen Progressivismus glaubt, sondern eher an den wirtschaftlich-technischen Progressivismus glaubt. je nachdem. Also zumindest ist es ein sehr nietzscheanischer Grundgedanke. Er sagt halt einfach mehr oder weniger, dass die Freiheit des Individuums und der Freiheit zum Willen zur Macht des Individuums sollte über den Strukturen, die das Individuum umgeben, stehen, zumindest soweit es halt eben möglich ist, und ihm möglichst viel Freiheit einräumen in seiner Selbstentfaltung und seinem Tun und Handeln. Und das ist erstmal, finde ich, also mich als Nietzscheaner spricht das an, das ist ein guter Kerngedanke, aber da meldet sich dann mein innerer Kaczynski-Konservative, der dann sagt, dass nicht jede Entwicklung unbedingt kernpositiv ist, weil es oftmals so ist, dass wir Entwicklungen in die Welt entlassen und dann aber nicht selbst beeinflussen können, wie das ganze Spiel dann weitergeht. Also sowas wie soziale Medien, die werden halt geschaffen mit irgendeiner, ja, mit einem Grundgedanken, irgendwie zum Beispiel Menschen zu connecten, und daraus ergeben sich dann aber über Entwicklungstendenzen soziale Medien, so wie wir sie heute kennen, als so Vermarktungsplattformen mehr oder weniger, die natürlich alle möglichen Downsides auch haben auf einmal, halt Tail Risk mitbringen, die man vorher nicht absehen konnte, weil sie nicht in den Intentions enthalten waren, mit denen sie geschaffen worden sind. Und da kommt der Konservative für mich ins Spiel, der sagt, dass nicht jeder Fortschritt unbedingt positiv ist und man sollte ihn erstmal mit Argwohn beäugen. Nicht unbedingt ihn verhindern und sagen, boah, wir dürfen keinen Fortschritt erzeugen. Das ist ja der Grund, warum man den Konservativen kritisiert, dass er ja gar nicht starr bei seinen alten, angestammten Dingen bleibt, sondern ja schon irgendwie progressiv ist, nur langsamer. Und das ist halt eben dieser Argwohn neuen Dingen gegenüber. Zu sagen, hey, ich will erstmal gucken, was wird da draus und ist das wirklich so toll, wie mir das verkauft wird. Und das ist keine, ich würde nicht sagen, dass das unbedingt schlecht ist, sondern es ist halt vorsichtig.
Ja, du hast absolut recht. Das gibt ja auch, wenn wir es mal auf gesellschaftlicher Ebene betrachten, das gibt ja auch so eine Hürde sozusagen, die eine progressive Idee, die jetzt aus dem Lager der Nicht-Konservativen entstanden ist, die muss erstmal diese Hürde schaffen, damit sie überhaupt gesamtgesellschaftlich das Overton-Window sozusagen verschieben kann. Und das ist ja durchaus wichtig zu sagen, hey, wir haben jetzt halt, was weiß ich, 40-50% der Gesellschaft, die gehört eher in diese konservative Richtung und die muss man dann halt überzeugen. Und überzeugen tut man die halt dann damit, dass man diese Ideen, die man hat, in kleinen etabliert und dann sich halt rausstellt, okay, das scheint so besser dann zu sein, wenn man das macht, als wenn man es nicht macht. Und das ist ja dann auch, um mal wieder auf diese technologische Fortschrittsgeschichte zurückzukommen, das sind ja dann auch komplett verschiedene Paar Schuhe. Ja, also zum Beispiel, als der Kühlschrank erfunden wurde, da hat dann auch keiner gesagt, ich will keinen Kühlschrank. So, die haben sich das halt am Anfang nicht leisten können oder hatten keinen Strom. Aber dadurch, dass es dann Strom gab und die Leute sich das irgendwann leisten konnten, hat auf einmal jeder einen Kühlschrank. Und das liegt halt einfach daran, dass es eine verdammt nützliche technische Erfindung ist, die dazu führt, dass das Leben von allen, die das nutzen, besser ist, als wenn sie es nicht hätten. Aber bei gesellschaftlichen Veränderungen ist diese, entschuldigt den volkswirtschaftlichen Ausdruck, aber diese Pareto-Dominanz eben nicht unbedingt gegeben. Und da sind wir jetzt wieder bei den Punkten, die Simon immer anspricht, mit der Ausweitung des Staates. Und letztendlich wird es gesellschaftlich immer so sein, wenn wir unser Gesellschaftssystem an sich entwickeln wollen. Und ich sage extra entwickeln und nicht weiterentwickeln, weil es nicht implizit immer eine Verbesserung sein muss, wie Tom das auch schon gesagt hat. Immer wenn wir das entwickeln wollen, wird das dazu führen, dass wir im Kollektiv handeln müssen. Und diese kollektive Handlung wird natürlich heutzutage zumindest immer durch die staatlichen Organe dann durchgeführt. Und das sorgt immer erstmal dafür, dass wir eine Ausweitung des Staates haben. Und das kann natürlich auch einen riesigen Rattenschwanz mit sich bringen, der nicht unbedingt positiv oder negativ sein muss, aber halt definitiv Konsequenzen hat. Vielleicht für einige Menschen positiv, für andere negativ. Das kann man immer so vorher nicht sehen, aber wahrscheinlich wird es so sein. Und der Punkt, den ich da sehr wichtig finde, ist zu sagen, wir müssen anerkennen, dass es dieses Machtgefüge in einer Gesellschaft immer geben wird. Ja, dieser nietzscheanische Gedanke, Wille zur Macht. Das hat jeder Mensch. Und das hat natürlich dadurch auch jede Gesellschaft. Und was wir brauchen, ist natürlich ein System, und da sind wir wieder bei den Liberalen, wo wir ein System haben. Und da sprechen wir nicht davon, dass es Leute sind, die irgendwelche Ämter bekleiden, sondern ein System, wie bei Hayek, das eben die privatrechtlichen Gesetze sind, das dazu führt, dass diese Macht an sich automatisch schon diffundiert und klar geregelt ist, ohne dass es jetzt subjektiv oder Subjekt des Mehrheitswillens ist. Genau das ist ja das, was wir in der Französischen Revolution eigentlich schon hatten, mit den Zielen eben Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Das sind ja auch Dinge, die wir in der gesellschaftlichen Ordnung heutzutage immer noch hoch schätzen. Aber wir müssen halt erkennen, dass diese Dinge manchmal auch im Zielkonflikt miteinander stehen. Und so ist zum Beispiel die Freiheit des Einzelnen. Also da brauchen wir nicht groß zu argumentieren. Das ist extrem wichtig. Das ist für viele würden sagen, es ist das Wichtigste. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass wir halt noch so Dinge haben wie zum Beispiel die Gleichheit. Und bei der Gleichheit, da habe ich das Gefühl, das wird immer missverstanden. Gleichheit wird irgendwie immer ökonomisch interpretiert, zu sagen, okay, Gleichheit bedeutet, wir müssen alle gleich viel Geld haben und dann sind wir gleich. Aber das ist nicht das, wie wir Gleichheit in dem politischen Sinne hier eigentlich interpretieren müssen, sondern Gleichheit bedeutet, dass für uns alle die gleichen Regeln im gleichen Maße gelten und dass wir alle die gleichen Möglichkeiten haben, innerhalb dieser Regeln zu handeln. Und das sind Punkte, die weder die Progressiven noch die Konservativen in irgendeiner Weise so politisch interpretieren, wie Hayek das wahrscheinlich eigentlich wollte, sondern Gleichheit hat dann immer eine ökonomische Komponente, wo dann die Progressiven sagen, ja, ist klar, wir müssen alles verstaatlichen und dann durch die Anzahl der Menschen teilen und dann sind wir alle gleich. Und die Konservativen müssen sagen, nein, wir brauchen möglichst viele Steuerschlupflöcher für die Superreichen, weil das geil ist. So, und das ist natürlich beides Bullshit.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht war es ein bisschen unfair, aber ich wollte euch eben, weil ich jetzt so ein bisschen mehr Background habe, ich wollte euch nicht eben diese 500 Seiten Schinken, Liberty and Legislation nochmal zur Hausaufgabe mitgeben, in Anführungszeichen. Aber ich habe mich eben in letzter Zeit viel mit Recht und Gerechtigkeit, Gesetz beschäftigt und was das eigentlich für Funktionen hat. Und es ist eben genau das, was du gesagt hast, Tim. Ja. Also Egalität bedeutet nicht Gleichheit auf dem wirtschaftlichen Aspekt, sondern Egalität ist Gleichheit vor dem Gesetz. Ja. Und das ist tatsächlich auch für Hayek ein ganz wichtiger Punkt von Regeln. Also er beschäftigt sich ab einem gewissen Zeitpunkt seines Lebens sehr, sehr viel mit Regeln und verfasst das Ganze dann eben in diesem Dreibandbuch, was ich gerade eben erwähnt hatte. Und es geht eben darum, okay, er ist sehr, sehr stark beeinflusst durch einen Herrn, der sich Bruno Leoni nennt. Wirklich faszinierender Charakter, ja, aus Italien, der eben unter anderem, also jetzt nicht empfunden hat, aber sich sehr, sehr viel mit Privatrecht beschäftigt hat und wie Gesetze und Regeln in einer Gesellschaft denn überhaupt sich bilden. Und hier eben als kleiner Kontext dann eben noch so, ja, also ich habe, was ist denn überhaupt ein Gesetz, wie kommt das denn überhaupt zustande, und dann habe ich irgendwie Normen in der Gesellschaft, die existieren, aus denen die sich ergeben. Und wie ergeben sich diese Normen? Nun gut, das sind konditionale Erwartungen, die ich als Individuum an meine Umgebung habe. Ja, wie erwarte ich, dass sich jemand verhält, beispielsweise in einer gewissen Situation? Und daraus ergeben sich für Leoni und im Endeffekt dann auch für Hayek die Regeln, die wir bekommen. Und das ist ganz, ganz interessant. Also für ihn oder für die beiden ist eigentlich der Prozess, wie eine neue Regel entsteht, nicht durch, wie wir es heutzutage haben, die Legislative. Deswegen heißt das Buch eben auch Law, Legislation and Liberty. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Gesetz, was aus der Legislative kommt, und Recht, was aus der Rechtsprechung kommt. Naja, also für ihn sollte es eigentlich nur zu neuen Regelungen in der Gesellschaft geben. Ich habe irgendwie einen Interessenskonflikt, ich habe unterschiedliche Parteien, die kommen aufeinander und hatten unterschiedliche Erwartungen gehabt. Ja, ich bin mit einer unterschiedlichen Erwartungen irgendwie reingegangen. Ja, ich bin jetzt irgendwie zum Bäcker gegangen und habe mir jetzt einfach hier das Croissant in die Tasche gesteckt und bin weggegangen mit der Erwartung, hey, ich kann mir einfach alles nehmen, was ich möchte. Der Bäcker meinte, nee, ist mein Privateigentum, musst du dir kaufen, bevor du jetzt halt hier irgendwas mitnimmst. So, und dann kommt es vor Gericht oder von den Richter. Und der sagt halt eben, natürlich die grundlegende Erwartung in der Gesellschaft ist ja ganz klar, dass du irgendwie Privateigentum hast und das musst du halt eben erst kaufen. So, na, und in dem Sinne wird es kein neues Gesetz oder kein neues Recht gesprochen. Ja, aber wenn es halt beispielsweise unterschiedliche neue Erwartungen gibt in der Gesellschaft für gewisse Bestandteile oder Handlungen, die wir vorher noch nicht so hatten. Ja, keine Ahnung, technologischer Art und Weise, wie sieht es aus mit Identitätsdiebstahl im Internet oder sowas. Und da gibt es jetzt halt noch keine Regel, die irgendwie niedergeschrieben wurde. Aber da muss ich mir eben als Richter oder als Anwalt Gedanken machen. Nun gut, was sind denn jetzt halt eben die vorherrschenden Erwartungen, aus denen sich die Normen ergeben in dieser Gesellschaft, aus denen sich dann eben die Regeln und die Rechtsprechung ergeben. Und das finde ich einen genialen Prozess, denn erstens mal kann der nur angestoßen werden, wenn es eine Konfliktsituation gibt. Das heißt, ich habe nicht einen legislativen Impuls, wo irgendeine Partei irgendwie sagen kann, ach, wir haben jetzt eigentlich mal Bock, das zu machen, so stimmen wir mal drüber ab und wenn wir eine Mehrheit haben, können wir es umsetzen. Sondern es kommt halt eben nur dann, wenn wirklich in der Gesellschaft dieser Konflikt besteht. So. Und zweitens mal geht es dann nicht darum, habe ich eine Mehrheit, ja, irgendwie mir erkauft mit meinem politischen Horse Trading, so, sondern wirklich, was ist denn die Erwartungshaltung in der Gesellschaft? Und das Ziel ist dann eben, Regeln zu finden, die die wenigsten Erwartungen enttäuschen würden in der Gesellschaft. Das klingt jetzt ein bisschen wuhu und out there, aber ich finde, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich die einzige Art und Weise, wie es zu Neuerungen in den Regeln der Gesellschaft kommen kann. Und noch als kurzes Addendum, Hayek sagt dann halt eben, nun gut, und wie ergeben sich diese Regeln? Und wie entwickeln die sich? Ja, es gibt halt diesen negativen Test der Universalität, Universality, wo er halt eben sagt, nun gut, Regeln müssen sich anpassen, indem sie eigentlich immer gucken müssen, bin ich denn universal, gelte ich denn für jeden, ja, gleich? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich angepasst werden. Und so entwickeln sich Regeln und neue kommen eben hinzu, wie ich es gerade schon erörtert habe. Und das ist eben der Prozess, wie sich das dann weiterentwickelt. Und für Hayek gibt es dann halt eben diese Great Society, ja, also die große Gesellschaft. Und deren Zweck, der Zweck der Regel ist halt einfach, diese Gesellschaft so möglich zu entwickeln wie möglich. Das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber es geht eigentlich im Prinzip darum, den einzigen Zweck, den diese Gesellschaft hat, ist, die jeweiligen individuellen Potenziale zu maximieren. Ja? Also dass im Prinzip jeder dass die Möglichkeit hat, sich in die Richtung zu entwickeln, in die er möchte, gegeben der Regeln in dieser Gesellschaft. Und dementsprechend wollte ich nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hattest, Tom, dass eben der Konservative sagt, ja, wir schauen erstmal, ne, wie sieht's aus und so weiter, bevor wir irgendwas adaptieren. Tatsächlich ist das auch ein kernlibertärer Gedanke, zu sagen, ich habe nämlich eine adaptive Emergenz, eine Evolution von all den Sachen, von den Anpassungen. Ich will nämlich erstmal schauen, was sind denn die Erwartungshaltungen in der Gesellschaft, aus denen sich dann beispielsweise irgendwelche Regeln ergeben können. Ja, das ist eben der Prozess, wie sich dann eine Entwicklung, ja, in der Gesellschaft ergibt. Dementsprechend war das eigentlich mehr der Gedanke, den er einem Libertären zuschreiben würde und nicht einem Konservativen. Der Konservative würde sagen, egal was passiert, egal wie sie die Einstellungen sich verhalten, will ich nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Position, die er dem Konservativen zuschreibt, deswegen sage ich, aber er baut hier ja fast schon Karikaturen von den jeweiligen Leuten auf. Ne? Also er versucht hier ja schon irgendwie in irgendwelche Buckets zu haben. Also dieser evolutorische Gedanke, das ist eigentlich für ihn ein kernlibertärer Gedanke.
Und aber damit natürlich auch ganz im Gegensatz zu dem Progressivismus, der ja immer top-down stattfinden muss. Sozusagen Progressivismus ist, ich habe eine Idee, ich erzähle meinen Genossen von der Idee, die sagen, das machen wir und dann stimmen wir drüber ab und dann schaffen wir uns eine politische Mehrheit und dann stülpen wir das der ganzen Gesellschaft über. Und ja, bei Hayek ist es dann eben andersrum zu sagen, hey, wir haben natürlich, haben wir den demokratischen Machtprozess immer noch, aber wir dezentralisieren viele Punkte der Gesetzgebung dahingehend, dass wir sagen, hey, wir müssen sagen, okay, unsere Richter und unsere Anwälte sind schlau genug, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und darauf verlassen wir uns, dass sich das Stück für Stück entwickelt. Und wichtig auch, Rechtsprechung, nur weil ein Richter einmal entschieden hat, dass diese Identitätsdiebstahlrichtlinie so ist, heißt es nicht, dass es permanent so zementiert ist, sondern dass ein anderer Richter in einem anderen Prozess mit anderen Anwälten und anderen Klägern durchaus auch anders entscheiden kann. Und da sind wir an einem Punkt, an dem wir eine Gesellschaft bilden, die sich halt einfach fundamental anders entwickelt, weil, wie Simon das schon gesagt hat, der Rechtsgedanke wirklich auch aus der Gesellschaft herauskommt und nicht aus dem Oberstübchen im Bundestag, wo man dann sagt, hey, ich habe hier irgendwie noch 35 Millionen Masken rumliegen, wollen wir nicht mal ein paar Gesetze erlassen, dass die hier nicht mehr bei mir rumliegen, sondern woanders rumliegen. Was man, muss man ehrlicherweise sagen, so läuft der Hase ja heutzutage auch. Und ich meine, es gibt schon ein paar übergeordnete Probleme. Das kann man dann auch mit Sicherheit in der Verfassung definieren eines Landes, was solche übergeordneten Probleme sind, also Katastrophenschutz oder Pandemien und andere Notfalllagen, militärische Konflikte, was es da alles geben kann, in denen man dann auch der Legislative mehr Macht temporär zuspricht, natürlich auch mit einem Prozess, der vorher zeitlich definiert ist und dafür dann eben ein System erzeugt, in dem man dann auch mal kollektiv top-down reagieren kann, wenn das so sein muss. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die NASA sagt, es ist ein Asteroid, der da innerhalb von, was weiß ich, 3 Jahren oder sowas hier einschlägt und vielleicht nicht den Planeten vernichtet, aber schon ordentlichen Schaden anrichten würde, weil er recht groß ist, dann würde ich mir schon vorstellen, dass das eine Notlage ist, wo man dann sagen kann, okay, jetzt treffen sich mal die Regierungen bei der UN oder wo auch immer, weil es ist ja ein globales Problem, man weiß ja am Ende doch gar nicht, wo er einschlägt und selbst wenn, dann gibt es trotzdem globale Konsequenzen und dann sagt man, okay, und dann allozieren wir jetzt da so viele Ressourcen hin und entscheiden das auch top-down, dass wir das Ding halt irgendwie mit einer Rakete oder sonst was leicht vom Kurs abbringen, das wird ja wahrscheinlich schon reichen, wenn man es früh genug erkennt und dann kriegt man das auch hin. Dann, in solchen Fällen ist das durchaus sinnvoll. Aber wenn es diese Bedrohungslage nicht gibt, ist einfach kompletter Schwachsinn, top-down solche Sachen zu organisieren, weil es dann safe irgendwann in die Hose geht. Und so ein Gedanke, den ich auch schon mal hatte, der geht nicht so weit wie bei Hayek, dass man das Recht wirklich von unten emergent entstehen lässt, wäre einfach zu sagen, okay, alle Gesetze, die nicht in der Verfassung direkt drinstehen, also die Verfassung beschäftigt sich ja mit den Meta-Regeln, also darüber, wie die Gesellschaft an sich strukturiert werden soll. Alles, was Recht ist, was nicht in der Verfassung steht, könnte auch einfach immer so beschlossen werden, dass es immer eine Dauer hat, eine Laufzeit. So jedes Gesetz, was beschlossen wird, läuft zum Beispiel 10 Jahre. Und wenn die 10 Jahre rum sind, dann muss es neu beschlossen werden. Und wenn es nicht neu beschlossen wird, dann ist es weg vom Fenster. Dass man halt irgend so einen Mechanismus hat, wie man diese Evolution eben zulassen kann. Das ist im US-Wahlkampf sogar so ein Thema gewesen. Da hat Elon Musk das mal gesagt, ohne jetzt auf seine politischen Einstellungen eingehen zu wollen, hat er gesagt, wir brauchen irgendwann eine Müllabfuhr für Regeln und Normen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht mehr brauchen. Da brauchen wir irgendeinen Mechanismus, der sich drum kümmert. Und ich denke, Hayek hat das natürlich bottom-up dann gelöst, dass man da durchaus mal drüber nachdenken sollte, wie das strukturiert werden kann.
Und also diese situationsbezogenen Interventionen und auch die Strukturen, die es dahinter geben muss, damit die möglich sind, die widersprechen ja auch gar nicht Hayeks Kerngedanken davon, was jetzt ein Staat als Aufgabe erfüllen muss, sondern das ist ja im Endeffekt genau das, was er propagiert. Es gibt einen Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde. Zum einen hat sich in meinem Kopf so eine Analogie ergeben, während du, Simon, so über dieses ganze Regelwerk mehr oder weniger der Gesetzgebung geredet hast. Und zwar ist das ja eigentlich eine große Chance, weil ich sehe es so, dass alle drei Seiten dieses politischen Spektrums in ihrer Argumentation und ihren Problemlösungsstrategien sich immer wieder auf die Gesetzgebung berufen und die entweder verändern und beeinflussen wollen oder irgendwie sie halt als Werkzeug und als Mittel zum Zweck sehen oftmals. Und der Vorteil dahinter ist, alle beziehen sich auf einen Kernpunkt. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo man auch irgendwo zusammenkommen kann und an dem man zusammenarbeiten kann, egal aus welchem Blickwinkel man das jetzt betrachtet. Aber das Problem ist auch wiederum, dass viele unterschiedliche Gewichtungen haben, was jetzt die Gesetzgebung genau erfüllen muss. Zum Beispiel hast du jetzt ja Beispiele mit diesem Eigentumsrecht aufgemacht, was ich jetzt so als zum Beispiel eher ökonomisches Recht bezeichnen würde. Und der Linke oder der Progressive bezieht sich ja oftmals auf Metagesetzgebung, zum Beispiel Menschenrechte, was ich jetzt mal sowas wie soziales Recht oder humanistisches Recht bezeichnen würde. Und die werten halt eben zum Beispiel diesen Part des sozialen Rechts viel, viel höher als den Part des ökonomischen Rechts und sagen dann, ja, aber diese Ungleichheit existiert halt eben trotzdem. Klar, die Leute sind irgendwie gleich vorm Gesetz, aber heißt es nicht auch, jeder Mensch hat ein Recht auf bla bla bla. Und dann versuchen sie dafür zu argumentieren, dass man dann halt soziale Strukturen oder staatliche Strukturen schaffen muss, die dann halt eben genau dazu dienen, die in ihrer Interpretation ausgelegten Menschenrechte zu erfüllen und zu gewährleisten. Und daraus erschaffen sich dann halt solche kollektivistischen Strukturen, die dann halt einen ganz anderen Gleichheitsgedanken verfolgen. Einfach nur, weil derselbe Begriff von zwei Parteien komplett unterschiedlich gewichtet und unterschiedlich ausgelegt werden kann, je nachdem, aus welcher Richtung man sich dem annähert und betrachtet. Und trotzdem treffen sich ja beide bei diesem Kernthema, dass sie sich im selben Spiel befinden und dasselbe Gesetz auslegen und sagen, hey, das sind die Spielregeln, nach denen wir spielen wollen. Und solange die für jeden gelten, ist das Spiel fair. Nur, dass halt oftmals dann so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein dummes Argument ist oder ob es nicht vielleicht in manchen Fällen auch angebracht ist, ist, dass eine Partei oftmals sich dann einfach irgendwann hinstellt und sagt, ja, aber die Spielregeln sind rigged. Eine Seite hat die zu ihren Gunsten irgendwann mal festgelegt und deswegen ist es doch alles ungerecht, was wir hier machen. Deswegen ist es, denke ich, ganz gut, wenn es halt eben diesen evolutionären Charakter mehr einnimmt, der diesem libertären Bild entspricht, dass man sagt, okay, wir müssen die Spielregeln laufend anpassen, weil sich das Spiel auch ändert, je mehr Leute daran teilnehmen und weil die Grundvoraussetzungen sich im Laufe des Spiels ändern können. Und um halt zu verhindern, dass eine Partei vielleicht zu Unrecht einen Vorteil daraus zieht, wie das Regelwerk eben geschaffen ist. Das muss schon irgendwo verhindert werden, um wirklich diesen Kerngedanken der Gleichheit vorm Gesetz irgendwie ja, Rechnung zu tragen. Und ein anderer Gedanke, der mir gekommen ist, jetzt mal abseits davon, ist so, wie man den Konservativen in diesem Spiel betrachtet. Und Hayek hat das eigentlich sehr gut versinnbildlicht. Für ihn war das, ich würde sagen, schon eher so negativ konnotiert, weil er hat gesagt, der Konservative sieht den Staat als so eine elterliche Instanz. Und für ihn ist es was Negatives, weil der Staat dann halt eben eine Position einnimmt zu sagen, so hey, ich schreibe dir vor, wie du zu leben hast, weil ich weiß das besser als du. Und ich sehe das aber zum Teil als was Positives. Also in der Hinsicht würde ich mich selber so ein bisschen dem konservativen Spektrum zuschreiben, weil ich auch denke, es ist gut, wenn es eine Instanz gibt, die wertestabil ist oder zumindest relativ wertestabil ist, zu Kernwerten sich bekennt und sagt, der Mensch weiß manchmal selbst nicht, was gut für ihn ist und sollte deswegen eingehegt werden in seinem Handeln bis zu einem gewissen Grad. Also nicht jede Freiheit sollte dem Menschen auch gewährt werden, weil er nicht weiß, was die Konsequenzen daraus sind, wenn er diese Freiheit wahrnimmt. Also die langfristigen Konsequenzen. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dieses elterliche Sinnbild zu haben für eine Instanz, die sagt, ich will das Beste für dich, aber du weißt es leider in deinem Handeln manchmal nicht, was das Beste für dich ist. Und deswegen muss ich dir Regeln vorgeben, die dich begrenzen bis zu einem gewissen Maß. Ich finde, das kann man negativ auslegen. Das kann auch negative Konsequenzen haben, wenn man so vorgeht und wenn man das Individuum beschränkt auf diese Art und Weise. Aber ich finde es aus einer Wertebetrachtung heraus nicht per se schlecht.
Ich würde da einen ganz kurzen Einschub machen. Und zwar würde ich sagen, man könnte das bezeichnen, was du haben möchtest, Tom, nicht als Elternstaat, also väterlicher Staat, sondern ich würde sagen, wir müssen von der philosophischen Idee mehr Richtung Großelternstaat, also großväterlicher Staat sozusagen, wo es die Aufgabe der Großeltern ist, sich schon mit den Enkeln ab und zu auseinanderzusetzen, aber nicht die Erziehungsarbeit zu leisten oder die Sozialisierung zu leisten, sondern dass man einfach ab und zu da mal an Weihnachten und an Ostern und so miteinander abhängt und man halt dann merkt, oh, yo, okay, das scheint das zu sein, woher ich komme und was auch akzeptabel ist und was auch richtig ist und diese Tradition so vermittelt zu kriegen. So in diesem Kontext. Aber jetzt ist Simon dran.
Ich finde das unfassbar lustig. Das sind alles Gedanken, die Hayek dem Libertären zuschreiben würde. Denn er sagt, an sich, wie sich Regeln eben bilden, wie gesagt, wirklich unfair, dass ich das andere Buch gelesen habe, jetzt halt für die Diskussion, er sagt eben, wie sich Regeln bilden, ist häufig so, dass wir an sich gar nicht wissen, wieso wir beispielsweise irgendwelchen Regeln jetzt tatsächlich folgen. Ja, also wenn wir jetzt irgendwelche frühen Stämme in der frühmenschlichen Geschichte betrachten, die haben auch irgendwelche Regeln, die sie vielleicht dann vielleicht religiös oder sowas ausüben, aber sie folgen Regeln, von denen sie eigentlich gar nicht wissen, wieso sie denen jetzt folgen. Da gibt es das Beispiel natürlich vom Chesterton Fence, ja, also von dem Chesterton Zaun. G.K. Chesterton hieß der gute Mann, ich glaube Brite, der Nationalität her. Und die Geschichte ist halt eben, läufst durch die Gegend und siehst das so einer freien Wiese, siehst du halt einfach einen Zaun und denkst dir, der ist schon so ein bisschen älter und sieht vielleicht nicht mehr ganz so fancy aus. Und denkst dir, wieso steht der hier eigentlich? Keine Ahnung, können wir den nicht abreißen? So. Und dann läufst du ein paar Mal dran vorbei und findest ihn nicht so schön und sagst einfach, mach mal weg. Ja? Und dann irgendwann später stellt sich halt raus, der Zaun war halt für irgendwas wichtig. Ja? Also es gibt halt irgendwelche Vögel oder Viecher oder was weiß ich, na gut, wahrscheinlich jetzt nicht Vögel, aber irgendwelche Landtiere, die dich dann halt irgendwie überrennen oder hast du nicht gesehen. Also die Moral der Geschichte ist halt eben, es gibt gewisse Regeln oder gewisse Institutionen, von denen du gar nicht weißt, wieso du sie überhaupt brauchst, aber sie trotzdem sehr, sehr dienlich sind in der langen Frist. Und das ist wieder das Argument, was du eben gerade aufgebracht hast, Tom, diese lange Frist, und die ist für Hayek unfassbar wichtig, ja. Also für ihn geht es immer um diese Social Order, the Great Society, wie er das nennt. Das kann man jetzt halt groß, besser oder schlechter. Also ich finde, es klingt immer so ein bisschen Great Society, klingt schon fast schon totalitär, aber so sieht er das eben. Es ist halt eine Ordnung, die sich ergibt daraus, dass wir Regeln haben. Und diese Regeln müssen wir nicht unbedingt verstehen, wieso wir sie eigentlich haben müssen. Ja, also er spricht hier von den Konstruktivisten, die sagen, dass wir eigentlich alle Regeln, dass die nur dem Willen und der Rationalität des Menschen entspringen können. Ja, und das ist die einzige Art und Weise, wie wir Regeln für die Gesellschaft neu schaffen können. Und Hayek sagt, das ist natürlich kompletter Humbug. Ja, wir hatten Regeln, bevor wir überhaupt wussten, was Regeln sind. Und haben uns trotzdem an sie gehalten. Gleiches wie mit Sprache. Naja, Sprache ist eigentlich auch nur ein Regelwerk. Wie muss ich denn meine Stimmbänder denn so in der Art und Weise zusammenklatschen lassen, dass ihr mich verstehen könnt, ja? Und dass wir uns einander verstehen, das ist halt für ihn eben eine Ordnung, die sich daraus ergibt. Und dafür brauchen wir Regeln. Und diese Regeln ergeben sich halt emergent. Ich kann jetzt halt nicht einfach anfangen, irgendwelche Vokalisierungen aneinander zu reihen und kann dann erwarten, dass ihr das verstehen würdet. Nein, auch wieder wie wichtig, das Konzept von Erwartungen. Ja, es geht immer um Erwartungen der unterschiedlichen Mitglieder dieser Gesellschaft. Und von daher dieses fast schon Konservierende eben oder von Konservare, wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, Tim, das tatsächlich für ihn einen Kerngedanke des libertären Seins. Ja, ich habe irgendwelche Regeln, die sich ergeben aus Generationen auf Generationen abfolgender Prüfungen. Ja, Gesellschaften, die diese Regel hatten, haben sich tendenziell besser entwickelt. Ja, also er sagt hier, es gibt diesen stark evolutorischen Gedanken und für ihn halt wichtig auch, also Evolution im Sozialen sozusagen nicht im Sozialdarwinismus, wie es die Linken sehen, sondern der evolutorische Gedanke wirkt hier natürlich nicht mehr auf das Individuum, sondern auf die Regeln. Ja? Und das muss man natürlich ganz genau sehen, ansonsten kommt man in ganz unschöne Gefilde. Aber das hier nur als Randnotiz, eben zu sagen, ich habe diese Regeln und ich weiß vielleicht gar nicht, wo sie herkommen und ich weiß auch gar nicht, welche Bedeutung sie haben, aber sie haben dazu geführt, dass die Gesellschaft sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ja, und dementsprechend für ihn ist auch dieses Vorsichtige ist schon inhärent wichtig für dieses System. Ja, und da kann man vielleicht ein bisschen auf Wachstumsoptimalität von gewissen Regeln und Entwicklungstendenzen und dass halt eben die Evolution das beste Werkzeug ist, was wir haben, um einen wachstumsoptimalen Pfad für unsere Gesellschaft zu finden. Und eben auch dieses, das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, dieses Partizipatorische, dieser Regelschaffung, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen kurzer Kurzes Addendum zu dem, was sie vorhin gesagt hat, damit wie neue Gesetze geschaffen werden können. Denn, wie gesagt, Rechte, nicht Gesetze, sorry, ist wichtig in dem Kontext, das zu unterscheiden. Eben wie das geschaffen werden kann, weil das ist der partizipatorischste Weg, wie das überhaupt geht. Ja, ich kann ein Individuum haben und es kann sagen, hey, die Regeln, die wir aktuell haben, funktioniert nicht so. Und wenn ich damit sagen kann, hey, das ist eigentlich genau die Erwartungshaltung der Gesellschaft, wie sie eigentlich in der Majorität oder in irgendeiner Art vorliegt, dann kann ich das eben durch Rechtsprechung so ändern, ja, und kann hier maximal eben die Partizipation erhöhen und braucht dafür nicht irgendwelche Mehrheiten in irgendwelchen politischen Gremien. Und das finde ich immer noch einen sehr, sehr attraktiven Gedanken. Ja, also ich kann einfach, wenn ich dann vor Gericht gehe und kann die entsprechenden Beweise und liefern und sagen, hey, das ist doch eigentlich die einzige richtige Erwartungshaltung, wie ich hier reingegangen bin, und dann mir die verschiedensten Gerichte, ja, die können ja auch beispielsweise im Wettbewerb zueinander stehen, die können ja, deswegen mir dann Recht geben, dann kann ich somit das beeinflussen. Und das sind diese beiden Punkte, die ich einfach so sehr, sehr attraktiv finde in diesem Herangehen, was Hayek und Leoni beide hier auch irgendwie vorschlagen.
Ja, es ist interessant. Also im Endeffekt unterscheiden sich dann, also vielleicht die konservative Position zur libertären Position Hayeks doch gar nicht so sehr, wie das vielleicht aus verschiedenen Perspektiven heraus wahrgenommen werden kann, weil ja eigentlich so ein paar Kerngedanken, also was ja oftmals von libertärer Seite aus gesagt wird, ist, dass die Konservativen keine Prinzipien haben, sondern nur halt nach diesen verkannten Werten versuchen, irgendwie eine Ordnung aufrechtzuerhalten und sich aber halt ziehen lassen. Aber ich denke schon, dass der Konservative an sich Prinzipien hat, die denen des Libertären jetzt nicht unbedingt als Gegenpol gegenüberstehen, sondern die, wo sie sich doch wieder auf derselben Seite finden. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sie sich dann halt in politischen Fragestellungen oftmals dann auf derselben Seite wiedersehen. Weil eben doch die Kernprinzipien sich nicht so arg voneinander unterscheiden, wie man meinen sollte.
Hier nur als ganz kleiner Einschub. Ich gebe dir 100% recht. Der einzige Unterschied ist eben, die Mittel, die gewählt werden, um diese Werte oder diese Erwartungen, wie ich sie vorhin, diese Normen, wie ich sie vorhin genannt habe, in der Gesellschaft zu platzieren. Ja? Der Libertär würde sagen, wir müssen das irgendwie versuchen, wir müssen das durch die evolutionären Prozesse hier irgendwie des Rechtes versuchen. Und gegen Hayek sagen würde, der Konservative würde irgendwie sagen, nee, ich finde diesen Wert als wichtig, deswegen werde ich jetzt halt durch die Gesetzgebung diesen Wert jetzt halt hier verankern, damit man sich halt irgendwie daran halten muss. Das ist der einzige Unterschied für ihn.
Ja. Und dann bei den Libertären gibt es dann den Konservatismus dahingehend, dass man sagt, man hat bestimmte Mechanismen und die möchte man so etablieren und dann auch so beibehalten.
Richtig.
Nicht aber die konkrete Rechtsprechung an sich oder die konkrete Staatsauslegung an sich, sondern der Mechanismus, der evolutiv dann eben zementiert wird, um das dann immer wieder weiterzuentwickeln.
Genau. Das ist der Kerngedanke Hayeks. Und ich finde es
eine spannende Idee.
Ja. Und es erlaubt halt eben, die unterschiedlichsten möglichen Strömungen auch unterzubringen. Ja, also es geht wirklich darum, ein System zu finden, was die Selbstentfaltung, und ich würde behaupten, das ist ja auch einer der Kernthemen und auch der Kernbestrebungen unserer Diskussionen häufig eben, wie können wir die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, den Wille zur Macht, wie auch immer man das nennen möchte, das ist ja vielleicht nicht das Gleiche, aber spielt im selben Spielfeld, wie man das maximieren kann. Und ich glaube eben, dieser Ansatz zu sagen, hey, wir müssen irgendwie gucken, okay, wie kriegen wir das als Gesellschaft, kriegen wir das hin, ohne dass so, oder sagen wir so im Positiven formuliert, dass die so möglichst viele Erwartungen nicht enttäuscht werden können oder dass so wenig mögliche Erwartungen enttäuscht werden. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken, muss ich mal so zugeben. Und war deswegen auch so, so auf Zack, das mit euch zu diskutieren, weil ich finde das ein wirklich cooles Konzept. Und man kann auch sehen tatsächlich, wenn man sich das geschichtlich mal anschaut, dass es gibt definitiv Beispiele dafür, dass sowas existiert. Und das eine ist in der Römischen Republik war es eigentlich so, dass es kaum Legislative gab. Tatsächlich haben sich damals die Römer so ein bisschen über die Griechen lustig gemacht und ihre Demokratie, wo denn doch alles irgendwie top-down durch Mehrheitsentscheidungen entstanden ist, wohingegen die Römer gesagt hatten, ja, wir haben eigentlich ein Lawyer's Law. Ja? Also wir haben ein Recht, was durch Anwälte geschaffen wurde, eben weil wir halt eben diese unterschiedlichen Meinungen versucht haben, so effizient wie möglich in eine Konkurrenz zu bringen. Und meinten, so, das Top-Down zu machen, das finden wir gar nicht gut. Dann wurde das Ganze nur problematisch, als es dann ins Römische Reich, nicht mehr oder das Römische Imperium, wie man es nennen möchte, übergegangen ist, wo man dann angefangen hat, das Ganze zu kodifizieren und dann aber auch Top-Down zu gestalten. Und eben Leoni sagt halt, dass es einer auch der Mitgründe sein könnte für den Niedergang des Reiches. Und die andere Sache ist, wenn man ein bisschen der Geschichte nach vorne spult, ist tatsächlich so Richtung 17. Jahrhundert in Großbritannien. Da hatte man eben, und da kommt eben dieser Begriff her, Common Law, den man heutzutage vielleicht noch distant kennt, wie es angewandt wird. Und da war das tatsächlich the law of the land, wie man das, also diese, ich finde es sehr, sehr interessant von der Etymologie, wo das herkommt, law of the land. Deshalb bezieht sich dann halt wirklich eben darauf, was sind denn die jeweiligen Erwartungen auf dem Land gewesen oder im Land gewesen, die dann durch die Rechtsprechung in den Rahmen gegossen wurden. Und dort hatte man für ungefähr 150 Jahre, je nachdem, wie man sieht, hatte man eben Entwicklung, wo man gesagt hat, okay, wir überlassen der Legislative nur im Prinzip, wie sie sich selbst ordnet, ja, wie sich der Staat selbst ordnen möchte. Und alles andere ist eben in den Händen des Volkes und der Rechtsprechung an sich. Und das sind eben die beiden Beispiele. Und ich würde mal behaupten, das sind die Beispiele, in denen, wenn wir uns die gesellschaftliche Entwicklung zu den jeweiligen Zeiten in den jeweiligen Regionen, also das Römische Imperium, Römische Republik und eben Großbritannien zu dieser Zeit angucken, würden wir doch eher sagen, dass eigentlich sehr, sehr für Gesellschaft positive Entwicklungen zu dieser Zeit abgelaufen sind. Und wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur eine Korrelation, aber ich glaube durchaus, dass das ein nicht vernachlässigbarer Faktor ist.
Absolut. Und ich meine, was wir heutzutage für Beobachtungen machen, global, ist ja auch, dass sich, wir hatten das schon öfter, dass sich demokratische Systeme tendenziell weiter ausbreiten global. Also Demokratie ist insgesamt mehr am Zunehmen als am Abnehmen. Allerdings haben wir natürlich auch ein Problem dahingehend, dass viele Machtstrukturen jetzt mittlerweile demokratisch zwar legitimiert sind, aber immer noch scheiße sind. Und das sind halt so Punkte, die, glaube ich, einen gesellschaftlichen Entwicklungskontext sehr, sehr schädigen können. Weil früher war es so, du hast einen König gehabt, so jetzt hat die Machtstruktur auf eine Person zugeschnitten, nicht funktioniert, die war scheiße, die Leute waren unzufrieden, dann war die Antwort ganz klar, König muss weg. So. Dann kam ein neuer König oder irgendwas anderes und dann hat sich es auch verändert. Und heute haben wir es halt so, dass wir diese, also Macht muss ja immer irgendwie legitimiert sein. Ja, der König hat ja auch immer seine Macht legitimiert darüber, dass er eben das richtige Blut hat, von Gott bestimmt wird oder vom Papst zum Kaiser gekrönt wird oder was auch immer. Irgendwo muss die Legitimation herkommen. Und die Legitimation in der Demokratie ist zu sagen, wir haben das alle zusammen so entschieden. Und das ist so die grundlegendste Legitimation, die man haben kann. Jeder hat mitgemacht und jeder hat entschieden und so haben wir zusammen entschieden. Dadurch ist die Legitimation dessen, wie die Macht jetzt konzentriert und gestaltet ist, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass die Konzentration der Macht an sich und die Gestaltung der Macht an sich dann automatisch gut sind für die Leute, die in dem Land leben. Und ich glaube, da müssen wir im gesellschaftlichen Kontext eine Lösung finden, langfristig, wie wir diese demokratischen Systeme, obwohl die Legitimationsidee viel, viel besser ist als früher, dahin bringen zu sagen, es gibt auch Teile der, in Anführungsstrichen, Macht der Gesellschaft, die gar nichts in dem politischen Prozess verloren haben. Und das eben auszugliedern, wie das zum Beispiel mit dem Common Law oder im Römischen Reich dann auch stattgefunden hat, das wird eine wichtige Aufgabe, glaube ich, in der gesellschaftlichen Entwicklung dieses Jahrhunderts sein, dass man sagt, wir brauchen eine politische Macht und wir brauchen eine gesellschaftliche Macht und wir brauchen ein Recht, was diese beiden Dinge irgendwie vereinen kann. Und so werden wir, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, eine Gesellschaft haben, die in der Politik nicht unbedingt extrem dezentral ist und auch gar nicht sein muss, weil ein substanzieller Teil der gesellschaftlichen Macht direkt eben, wie Simon das gesagt hat, in diesem Lawyer's Law sozusagen stattfindet. Und ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, auf die wir insgesamt sogar auch zusteuern. Bin ich der Meinung tatsächlich.
Weiß nicht, ob ich da so optimistisch sein würde. Also tendenziell sehen wir, dass mehr in die Legislative gepusht wird. Wir sehen, dass viele Entscheidungen eben auf Parteiebene, politischer Ebene passieren.
Absolut, aber ich denke auch, dass, wie sich das entwickelt die letzten Jahre, dass es auch so ein Todesstrampeln eines Tieres ist, was eben gestorben ist, aber halt noch seine letzten Zuckungen macht, wie dieses Huhn, das, nachdem man ihm den Kopf abschlägt, noch aufs Dach auffliegt. So kommt mir das vor. Und man sieht es ja auch, ich meine, in Amerika gab es jetzt einen sehr starken Rechtsruck und das hat dazu geführt, dass Donald Trump wieder Präsident ist, aber die Zustimmung zu ihm ist ja katastrophal momentan. Also das wird sich schon auch wieder ändern. Und klar, solche Entwicklungen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, so großflächige gesellschaftliche Entwicklungen, die spielen sich im Laufe der Jahrhunderte ab. Ja, also das ist ganz klar. Aber trotzdem denke ich, dass wir da langfristig hinkonvergieren werden. Vielleicht werden wir das nicht erleben, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten.
Ja, würde ich behaupten, haben wir heute gemacht. Wie ihr sehen konntet und hören konntet, ich war sehr, sehr hype, das Ganze zu besprechen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, dass wir es machen konnten an euch beide. Ich finde, Hayek hat extremst viele interessante Denkanstöße in die Richtung, also aus jeder Art. Und ich glaube, sein Anfang von Denken wirklich in den initialen oder den Grundbaupfeilern einer Gesellschaft, die sind ja kaum zu ersetzen mit irgendwas, was wir heutzutage sonst irgendwie sehen. Und eben diese Besprechung über, wie entstehen Regeln, was haben sie für eine Bedeutung insgesamt für die Gesellschaft und alles Mögliche, fand ich unfassbar faszinierend. Ich freue mich auch immer, wenn ich ein bisschen weiterlesen kann hier. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen, liebe Zuhörer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch hier nochmal durch eine Stunde viel Muskelminik hingeschlagen habt. Mein Spaß. Ja, falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne über derartige Themen noch was hören möchte, leitet es gerne weiter. Wir freuen uns immer. Lasst uns Kommentare da, liked uns, abonniert, was auch immer. Ihr kennt die ganze Chose, müssen wir jetzt irgendwie nochmal abgrasen. Ich bedanke mich nochmals viel für eure Zeit und würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.